Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Podcast zur Technologie und Unternehmenskultur. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei InnoVex. Ich habe aber auch schon ein paar andere Sachen gemacht und so die IT-Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt. Zum Beispiel als Softwareentwickler, als Experte für Suchtechnologie oder im Vertrieb. Ich freue mich, euch in jeder Folge des Podcasts eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihr oder ihm über das jeweilige Fachgebiet zu unterhalten. So bekommt ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Kollegen Jonas Kaltenbach. Jonas ist Softwareentwickler und sein besonderes Interesse gilt im Bereich Accessibility, also der Zugänglichkeit. Hier liegt der Fokus meist auf Websites und Apps. Und diese Zugänglichkeit, die soll sicherstellen, dass auch alle Menschen solche Angebote nutzen können. Auch wenn es individuelle Einschränkungen gibt, beispielsweise eine Farbenblindheit. Das Thema ist nicht nur aus Gründen der Gleichberechtigung wichtig. Durch ein zugängliches Angebot sichert man sich auch den Zugang zu vielen zusätzlichen Usern und damit auch zu potenziellen Kunden. Derzeit ist Accessibility aber auch noch sehr stark im Gespräch, da es eine europäische Gesetzgebung dazu geben wird. Der European Accessibility Act wird im Sommer 2025 in Kraft treten und damit ein verbindliches Rahmenwerk bilden. Und darüber sprach ich natürlich auch mit Jonas. Was gibt es hier für Unternehmen zu beachten und welche Chancen tun sich dabei auf? Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Jonas, es ist schön, dass es heute hier in München geklappt hat. 2. Januar ist heute, das Jahr ist noch ganz frisch. Genauso frisch wie das Thema, über das wir uns unterhalten. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Aber bevor wir da eintauchen, Jonas, wer bist du denn? Wie lange bist du schon bei InnoVex und was machst du so den ganzen langen Tag?
Ja, hi Wolfgang. Ich bin Jonas Kaltenbach. Ich bin seit 5 Jahren Softwareentwickler bei InnoVex, habe mich dabei in die Bereiche Frontend und Accessibility spezialisiert und bin in den letzten 3-4 Projekten, in denen ich so gearbeitet habe, immer wieder mit dem Thema Barrierefreiheit zusammengestoßen, sei es für Produkte, die auf dem US-Markt gelandet sind, die da schon rechtlichen Anforderungen genügen mussten, oder Produkte auf dem deutschen Markt, die sich durch Barrierefreiheit differenzieren wollten, bevor es rechtlich gefordert war. Hm.
Ja, du hast es gerade schon genannt. Unser heutiges Thema ist Accessibility und ich habe wirklich ein bisschen geübt, um das Wort fehlerfrei auszusprechen, barrierefrei auszusprechen vielleicht auch. Und zu diesem Thema habe ich mich schon mal mit der Tanja und mit dem Matthias unterhalten vor einiger Zeit und wir knüpfen da heute mal ein bisschen dran an, denn das ist ein wichtiges Thema. Und Jonas, für alle Leute, die jetzt zuhören und jetzt nicht so vertraut sind mit Accessibility, kannst du vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen bzw. definieren, was das eigentlich bedeutet?
Ja, gerne. Grundlegend bedeutet Barrierefreiheit oder Accessibility, dass wir als Menschen unsere Umwelt so gestalten, dass sie von allen Menschen gleichermaßen genutzt und wahrgenommen werden kann. Im Web bedeutet es dann konkret, dass wir Webseiten und Inhalte so gestalten, dass sie von allen gelesen, erkannt werden können, dass man damit interagieren kann.
Das ist natürlich eine gute Sache, dass man dadurch niemanden irgendwo ausschließt. Und ich trage eine Brille und das ist ja auch schon so ein bisschen eine Barriere manchmal, wenn es Webseiten gibt, wo die Schrift vielleicht so super, super klein ist. Ich meine, dann kann ich die ein bisschen größer stellen im Browser. Aber das sind so die Momente, wo ich auch merke, dass ich manchmal vielleicht schon so ein kleines Problem habe. Jonas, du trägst keine Brille, deswegen muss ich direkt mal fragen, wieso ist denn das Thema für dich so spannend? Du beschäftigst dich da mit ja auch ziemlich viel, hast ja auch schon Vorträge drüber gehalten. Wo sind da so deine persönliche Connection?
Naja, so gut, dass ich keine Brille trage, das ist so ein bisschen bisschen tricky, weil ich habe tatsächlich eine sehr große Sehschwäche und habe mir vor ein paar Jahren die Augen operieren lassen.
Ah.
Ich habe da so ein bisschen gecheatet. Genau, also ich bin durchaus mit dem Thema Sehschwächen sehr gut vertraut. Ich glaube, als ich auf die Welt gekommen bin damals, hatte ich nur 10% Sehfähigkeit.
Oh, krass.
Genau, das hat sich bei mir über die Jahre zum Glück ein bisschen gebessert, dank viel ärztlicher Hilfe, aber trotzdem immer noch eine sehr große Sehschwäche geblieben. Das ist aber gar nicht mein Hauptmotivationsgrund, warum ich mich mit dem Thema beschäftige, sondern das ist einfach für mich so, dass die Produkte, die wir gestalten, von allen genutzt werden sollten. Das sehe ich zum Beispiel bei meinen Eltern, dass die durchs Alter einfach mittlerweile gewisse Einschränkungen haben, gerade was das Sehen betrifft. Aber auch gibt es andere Leute in meinem Umfeld, die viele Hilfstechnologien benutzen, um mit Webseiten zu interagieren. Zum Beispiel du, der die Schriftgröße größer stellt. Auch das ist ja schon das Nutzen einer Hilfstechnologie, sage ich mal.
Ja.
Ja.
Also ich finde den Grundgedanken großartig, dass man Produkte so designt oder so gestaltet, dass man möglichst vielen oder im besten Fall allen Menschen die Chance gibt, damit irgendwie zu interagieren. Und ich glaube, wenn es um Webseiten geht, sicherlich so das ganze Optische ist ja wahrscheinlich das, was einem als erstes einfällt und was vielleicht auch den größten Impact irgendwie hat. So Schriftgröße, vielleicht auch die Komposition von irgendwelchen Bildelementen, Farblehre, dass man vielleicht das kein, ich weiß nicht, gelbe Schrift auf orangenem Hintergrund verwendet. Also die ganzen Dinge. Und darauf zu achten, finde ich schon mal gut. Aber es ist ja so, es kommt nicht nur darauf an, dass man jetzt was Gutes tun möchte, sondern es gibt ja auch so diesen EU Accessibility Act, der demnächst, glaube ich, in Kraft tritt und der vorschreibt, dass da gewisse Vorkehrungen getroffen werden müssen.
Genau, es gibt jetzt den European Accessibility Act, der zum 26. Juni diesen Jahres in Kraft tritt. Den gibt's schon relativ lange, also der ist sehr lange schon bekannt. Das mindestens 5 Jahre jetzt, glaube ich. Das heißt, jeder müsste eigentlich wissen, dass das kommt und bereit dafür sein. Die Realität ist natürlich eine andere. Gerade deswegen erhalten wir bei InnoWex zurzeit auch sehr viele Anfragen zu dem Thema. Und das ist definitiv was auf die Wirtschaft demnächst zukommt.
Ja, ich muss da ein kleines bisschen an die Datenschutzgrundverordnung denken, die vor ein paar Jahren in Kraft getreten ist. Und wenige Wochen oder Monate bevor dann dieser Stichtag war, da haben sich gefühlt alle Leute im Internet verrückt gemacht, weil es dann irgendwie hieß, hey, jetzt kommt hier was aus dem Nichts. Und ich meine, die Datenschutzgrundverordnung war ja auch einige Jahre schon bekannt, dass die kommt, aber die war so weit in der Zukunft noch, dass man so ein bisschen vor sich hergeschoben hat. Und ich finde, da gibt's schon so eine Parallelität irgendwo, oder?
Ein Stück weit gibt es eine Parallelität, aber der Hauptunterschied zum DSGVO-Thema ist, dass der European Accessibility Act nur für neue Produkte und Dienstleistungen ab dem 28.06. gilt, nicht für bestehende.
Oh, okay. Das ist ein großer Unterschied.
Genau, da kann man darüber diskutieren, was bedeutet bei Software ein neues Produkt. Heißt das, wenn ich ein Patch für meine Software veröffentliche, der zum Beispiel vielleicht einfach nur ein paar Dependencies oder so updatet, ist das dann schon eine neue Version? Ist das eine neue Version dieses digitalen Produkts? Das ist aber, glaube ich, ein Thema, das müssen Anwälte klären. Das möchte ich nicht hier erklären.
Es sind ja da schon irgendwelche juristischen Auslegungen begegnet?
Na, dadurch, dass der European Accessibility Act noch nicht in Kraft ist, gibt es dazu auch noch keine Urteile. Ja. Es gibt rechtliche Einschätzungen von Anwälten, aber aktuell gibt es da noch keine, sag ich mal, wegweisenden Rechtsprechungen.
Es wird auf jeden Fall sehr spannend werden, wenn es dann im Juni, hast du gesagt, soweit ist.
Genau, 28. Juni. Mhm.
Du hast dich damit beschäftigt, mit dem EU Accessibility Act. Was steht denn da drin?
Boah, das ist eine...
Kannst du das mal auf so 2, 3 Sätze herunterbrechen, Jonas?
Ja, gerne kann ich dieses... ich glaube, es sind 50 Seiten insgesamt, das Dokument. Ich habe mir das letztes Jahr mal ausgedruckt und mit nach Hause genommen zum Lesen. Ist einiges steht da drin.
Ja, aber vielleicht können wir ja mal mit einem Beispiel rangehen. Also ich möchte eine neue Website launchen, die wird aber wahrscheinlich erst Ende des Jahres fertig, also nach Inkrafttreten vom EU Accessibility Act. Das wird mein neues Business und das ganze Ding soll gut sein und natürlich den Ansprüchen genügen. Was sind denn solche Schlüsselelemente, auf die ich achten sollte in diesem neuen Produkt oder in dieser Entwicklung?
Okay, gut. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, dass wir ein bisschen über die Zielsetzung des European Accessibility Acts reden, weil das ist ganz gut im Hinterkopf zu behalten, wenn es nachher darum geht, was sind die rechtlichen Vorschriften und warum existieren die. Die Grundidee ist, dass es in Europa bisher schon rechtliche Vorschriften zum Thema Barrierefreiheit gab in den einzelnen Mitgliedstaaten, die aber nicht einheitlich waren. Und da wir uns als Europäer frei in Europa bewegen können, gilt das natürlich auch für Menschen mit Einschränkungen, die dann aber mit Barrieren konfrontiert sind, weil sie in dem Moment, wo sie von einem Land ins andere bewegen, auf einmal andere Gegebenheiten vorfinden, die sie nicht gewohnt sind. Und dadurch entstehen Barrieren. Das heißt, ein Ziel ist es, dieses anzugleichen, dass in allen europäischen Ländern die gleichen Vorschriften gelten, um zum Beispiel freie Bewegung oder eben Dinge, die man sehr oft und alltäglich macht, die auch essentiell für den Alltag sind, wie zum Beispiel Einkaufen, ja, Transport, Telekommunikation, dass die eben einheitlich geregelt sind und somit keine zusätzlichen Barrieren für Menschen mit Einschränkungen entstehen. Mhm. Genau, mit diesem Hintergedanken schauen wir uns dann mal an, für was der European Accessibility Act eigentlich gilt. Und da wird generell zwischen zwei Dingen unterschieden, und zwar zwischen Produkten und Dienstleistungen. Also Produkte sind Hardware, sage ich jetzt mal. Also das betrifft dann Computer, Smartphones, aber auch so Sachen wie Ticketautomaten für den öffentlichen Nahverkehr oder allgemein für den öffentlichen Verkehr und aber auch E-Book-Reader zum Beispiel.
Betrifft das dann nur elektronische Geräte? Wobei, ich meine, heute steckt ja überall Elektronik drin, also keine Ahnung. Wenn ich jetzt mir ein Auto kaufe, dann steckt da natürlich auch super viel Elektronik drin und dann wird da wahrscheinlich auch dieser Act dafür gelten.
Ja, bei Autos ist es wieder so, da gilt der wahrscheinlich nicht, weil der nicht davon abgedeckt ist. Ich glaube, bei Produkten waren es hauptsächlich eben Hardware-Systeme für, also die Universalrechner sind. Das ist sowas wie Computer.
Okay.
Dann haben wir Selbstbedienungsterminals. Das sind eben Fahrkartenautomaten, Geldautomaten, solche Dinge. Es gibt ein Thema, das sind Verbraucherendgeräte, die für Telekommunikationsdienste benutzt werden. Das sind dann die Smartphones zum Beispiel.
Okay, oder Smart TV vielleicht auch.
Genau, das ist dann die nächste Produktgruppe. Das sind Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang.
Ja.
Das sind dann interaktive Fernseher.
Okay. Also schon viele von den ganzen Geräten, die wir so im Alltag einfach haben, mit denen wir interagieren.
Genau, aber es ist halt schon auch ein Stück weit eingeschränkt. Also nicht jedes technische Gerät, das es auf dem freien Markt gibt, ist durch den European Accessibility Act betroffen, sondern eben nur diese definierten Produktgruppen aus dem Gesetzestext.
Okay, wenn ich mir jetzt beispielsweise, keine Ahnung, eine Profi-Videokamera kaufe, die ist vielleicht super kompliziert zu bedienen und nicht Accessibility-mäßig gut aufgestellt, aber das ist dann auch okay, weil es jetzt nicht abgedeckt ist von diesen Produktkategorien.
Genau. Und genauso gibt es eben Einschränkungen für welche Dienstleistungen dieser European Accessibility Act gilt. Das ist die andere große Sparte. Das ist das, wo wir uns auch hauptsächlich bewegen bei Innovex, die Softwareprodukte für Dienstleistungen. Das sind Telekommunikationsdienste, Webseiten, Apps für Ticketdienste, für Personenbeförderungsdienste, Bankdienstleistungen, E-Book-Software und Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr.
Ja.
Also alles, was irgendwie E-Commerce ist. Und das sind dann, sag ich mal, die Dinge, die, was ich vorhin gemeint habe, mit Alltag oder Dinge, die oft benötigt werden, die werden natürlich abgedeckt. Also es wird nicht jedes einzelne Produkt oder jede einzelne Dienstleistung dadurch geregelt, sondern nur bestimmte wichtige, essentielle Dienstleistungen.
Aber schön, dass da sowas Exotisches drauf ist wie E-Book-Reader-Software.
Ja, den genauen Hintergrund dahinter weiß ich auch nicht. Ich würde vermuten, dass das so ein bisschen mit dem Thema Informationsfreiheit zusammenhängt. Bücher sollten für alle zugänglich sein.
Ja, absolut.
Und da Bücher mittlerweile auch sehr viel als E-Books konsumiert werden, macht es auch Sinn, sowohl die Geräte als auch die eigentlichen E-Books an sich barrierefrei zu gestalten.
Okay, das heißt, wenn man jetzt in einem Segment unterwegs ist, das hiervon jetzt betroffen ist, dann muss man aufpassen und mal drüber nachdenken, ob man die ganzen Vorschriften auch erfüllt mit seinem Produkt. Und wenn wir jetzt als Dienstleister beispielsweise ja Websites bauen oder E-Commerce-Anwendungen bauen beispielsweise für unsere Kunden, dann müssen wir da auch drauf achten, weil wir dann quasi in diesem Dienstleistungssegment betroffen sind.
Genau. Und es gibt halt schon sehr viele Produkte, die eben unter diesen Punkt elektronischen Geschäftsverkehr fallen.
Ja.
Weil es ist so, im Gesetzestext ist es dann so geregelt, dass alle Bestandteile, die irgendwie zu diesem Geschäftsverkehr gehören. Also das ist also der gesamte Prozess, der am Ende mit einem Vertragsabschluss endet.
Ja.
Das heißt, wir haben auch solche Dinge wie ein Online-Terminbuchungsterminal, zum Beispiel für einen Friseurtermin, Arzttermin oder sonstiges, müssen barrierefrei sein, auch wenn das eigentliche dann vor Ort stattfindet, wie zum Beispiel der Friseurbesuch, der findet ja nicht online statt, muss das Online-Buchungsportal schon barrierefrei sein, weil es Teil eben dieses gesamten Geschäftsprozesses ist,
ja,
der am Ende in einem Vertragsabschluss ist.
Gibt es da Unterscheidungen zwischen B2B und B2C-Prozessen?
Genau, es handelt sich rein um B2C-Prozesse. B2B ist dadurch nicht abgedeckt.
Das heißt, im B2B-Bereich darf ich weiterhin mit Excel und FDP handwerken.
Richtig, genau, weil das ja der Endnutzer ist, kein europäischer Bürger, sondern, sag ich mal, eine andere Firma. Und wenn du dein Portal so schlecht gestaltest, dass deine Kunden das nicht benutzen können, bist du selber schuld.
Ja, also ich habe sowas natürlich noch nie in der Praxis gesehen, aber könnte mir vorstellen, dass es sowas noch gibt. Okay, cool. Und kannst du da ein kleines bisschen konkreter werden? Also keine Ahnung, beispielsweise der Kunde stellt Fahrräder her, möchte die jetzt übers Internet verkaufen, möchte eine coole Website für Produktpräsentation, aber auch eine Seite, wo man Termine buchen kann, wo man Online-Shop hat etc. Wo man also betroffen ist, also betroffen in Anführungszeichen von dieser neuen Gesetzgebung. Wie würde man denn da vorgehen oder wo muss man denn da vielleicht speziell auf Dinge achten, die man sonst so nicht auf dem Schirm hat oder hatte?
Also es ist so, dass für für Kleinunternehmen gibt es nochmal eine Ausnahmeregelung, dass sie eben vom European Accessibility Act nicht betroffen sind, weil, wie du schon ein bisschen angedeutet hast, ist das doch mit ein bisschen Aufwand verbunden, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Deswegen sind zum Beispiel Unternehmen mit, glaube ich, unter 10 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz unter 2 Millionen Euro sind davon ausgeschlossen. Das heißt, nicht jeder, zum Beispiel gerade Selbstständige, die einen kleinen Betrieb haben und eine kleine Webseite dazu, müssen jetzt nicht sehr viel Geld investieren, um das am Ende barrierefrei zu machen. Es ist aber so, dass mit diesem European Accessibility Act kommt eben auch eine EU-Norm,
ja,
die genau definiert, wie ein Produkt oder eine Dienstleistung barrierefrei zu gestalten ist. Und für uns ist hauptsächlich das Web interessant. Das heißt, wir schauen uns den Teil Dienstleistungen und gerade eben Online-Dienstleistungen an. Es gibt die Web Content Accessibility Guidelines mittlerweile in der Version 2.2.
Ja.
Die der European Accessibility Act benutzt die Web Content Accessibility Guidelines Version 2.1, glaube ich, als Basis.
Ja.
Und übernimmt die größtenteils und erweitert sie um weitere Richtlinien.
Und von wem sind diese Guidelines?
Die Web Content Accessibility Guidelines sind vom W3C. Das ist das World Wide Web Consortium, das veröffentlicht diesen Standard. Oder Guidelines, es ist ja keine offizielle Norm, die Web Content Accessibility Guidelines, aber sie dienen eben als als Set an Guidelines, um barrierefreie Produkte zu gestalten.
Ja, ich meine, es lohnt sich ja auch, wenn es da schon was gibt, irgendwie, ich sag mal in Anführungszeichen, so ein Standardwerk. Und das W3C ist ja auch jetzt eine bekannte Organisation, die im kompletten, ja, der Name steckt ja schon drin, gell, im kompletten Web viele solche Guidelines und Normen irgendwo erarbeitet hat. Lohnt sich natürlich auf sowas drauf aufzubauen und nicht nochmal bei Null anzufangen.
Richtig, und auch wenn wir mit dem Hintergedanken, dass wir internationale Vergleichbarkeit haben wollen, da macht es natürlich Sinn, sag ich mal, einen etablierten Standard zu nehmen und nicht nochmal was komplett Neues zu gestalten.
Okay, das heißt dann, dieser EU Accessibility Act, der setzt auf diesen Guidelines auf vom W3C und verfeinert vielleicht noch ein bisschen was, aber hat dann im Gesetzestext dann so ein Set an, weiß nicht, Regeln oder Vorschriften drin, die zu beachten sind.
Genau, so funktioniert das. Und die Web Content Accessibility Guidelines an sich, die sind ja so definiert, dass es für jede einzelne Guideline gibt es Erfolgskriterien und es gibt Fehlerkriterien. So kann man dann eben für einzelne Guidelines relativ einfach bestimmen, ob sie erfüllt ist oder nicht.
Hast du da ein Beispiel, dass das ein bisschen greifbarer ist?
Hier. Ja, wenn wir uns zum Beispiel mal die Regel 1.4.1, das ist
Wer kennt sie nicht?
Use of Color nennt sich das. Das beschreibt, dass Farbe nicht nur dafür benutzt werden sollte oder nicht das ausschließliche die ausschließliche Information sein soll, um gewisse Informationen zu vermitteln. Das heißt, zum Beispiel, wenn wir einen Link auf einer Webseite haben, wenn wir den nur durch die Farbe hervorheben, ist das nicht ausreichend, weil es eben sehr viele Menschen gibt, die Farbschwächen haben beim Sehen. Ja. Und für dieses Kriterium gibt es dann eben auch ein Set an Fehlerkriterien oder, sag ich mal, Techniken, dieses umzusetzen. Und daran kann man dann sehr einfach sich durcharbeiten und erkennen, ob eben das Kriterium auf einem eigenen Produkt oder einer eigenen Dienstleistung erfüllt ist oder nicht.
Also man könnte so einen Link beispielsweise einfärben und zusätzlich noch unterstreichen zum Beispiel.
Genau, das wäre eine Lösung, sowas hervorzuheben.
Mhm. Oder ich habe auch schon Webseiten gesehen, wo dann irgendwie so ein grafischer, also ein farbiger Block um so einen Link rum war, dass man es gesehen hat, dass es sich halt hervorgehoben hat. Okay, cool. Und da gibt's, weißt du ungefähr, wie viele solche Vorschriften oder Regeln, dass es gibt, so Pi mal Daumen?
Also die Web Content Accessibility Guidelines, die basieren auf 13 Richtlinien.
Das ist aber nicht so viel.
Mit Unterpunkten.
Dann ist es vielleicht doch viel.
Genau, der European Accessibility Act erweitert die Web Content Accessibility Guidelines nochmal um 6 weitere Kapitel jetzt in Bezug auf Webseiten. Da geht es dann nochmal um allgemeinere Anforderungen auch zum Thema Zwei-Wege-Sprachkommunikation oder Dokumentation und Support, die bisher von den Web-Content-Accessibility-Guidelines nicht abgedeckt sind.
Mhm. Wie sind deine Einschätzungen bezüglich dieser ganzen Guidelines? Manche Dinge kann man ja sicherlich entweder sehr einfach umsetzen oder man hat die vielleicht auch schon. Also wenn es um sowas wie diese Links geht, dann kannst du das ja mit ein paar zusätzlichen CSS-Regeln beispielsweise relativ einfach implementieren für deine ganze Website. Also vorausgesetzt, die Website ist vernünftig in Anführungszeichen aufgebaut, sodass du vielleicht auch zentral irgendwo CSS hast, mit dem du es machen kannst. Aber das ist ja was wahrscheinlich relativ easy ist. Wie würdest du das einschätzen? Wie viele Punkte gibt es denn da, die man vielleicht hat oder sonst auch sehr einfach umsetzen kann? Und wo sind denn eher so diese harten Nüsse, die man dann vielleicht knacken muss? Und wie sehen die Nüsse aus?
Ja, das ist im Prinzip so, dass es wie bei sehr vielen anderen Dingen ist, dass es die 80-20-Regel gilt. Also mit 20% des Aufwands kann man 80% der Probleme lösen. Es ist natürlich immer ein bisschen vom Produkt abhängig, welche davon jetzt, sag ich mal, die Low-Hanging-Fruits sind, welche Sachen sind einfach umzusetzen und was ist ein bisschen schwieriger.
Ja.
Das hängt auch oft damit zusammen, wie viel Software von Drittanbietern man in seiner Webseite hat. Weil gerade zum Beispiel so Themen wie Cookie-Banner werden ja gerne über Software von Drittanbietern gelöst, zum Beispiel User-Centrics oder sowas. Und da ist es natürlich wichtig, dass auch die Software von Drittanbietern, die man auf seiner Webseite einbindet, an sich barrierefrei gestaltet ist. Da hat man aber oft nicht so den Einfluss, da kann man nicht mehr schnell ein bisschen CSS oder ein bisschen JavaScript ändern, um was barrierefrei zu machen. Und das sind dann oft Dinge, die vielleicht ein bisschen länger dauern vom Prozess her, dort die Anpassungen zu bekommen, die man braucht, um barrierefrei zu erreichen.
Ja, ist vielleicht aber auch ein ganz guter Prüfstein, um mal zu überlegen, ob man vielleicht solche fremden Sachen überhaupt einbinden möchte auf seiner Website. Ich erinnere da an so Nachrichten-Websites, wo dann im Cookie-Banner, wenn man mal draufklickert, mal drin steht, hey, wir haben 738 Partner, die deine Daten einfach aufessen möchten. Ist es okay für dich?
Ja, und gerade wenn man zum Beispiel Nutzer hat, die nur mit der Tastatur interagieren, die vielleicht mit der Tastatur erstmal sich durch die 350 Partner navigieren müssen, bevor sie zum Inhalt der Webseite kommen, ist es auch ein bisschen verständlicher, warum Barrierefreiheit so wichtig ist. Weil nur weil mit der Maus ein Button sehr schnell erreichbar ist, heißt das nicht, dass er mit der Tastatur genauso schnell erreichbar ist.
Ja. Also das heißt, es gibt sowohl einfach umsetzbare als auch eher so ein bisschen kniffligere Dinge.
Genau, und das hängt immer sehr stark auch von der Webseite an sich ab. Ne? Wie ist sie aufgebaut? Ist das eine Webseite, die primär Informationen vermittelt? Ist es eine sehr interaktive Webseite? Wir hatten mal ein Projekt, da ging es um so eine Art Routenfinder-Tool mit einer integrierten Karte, auf der Elemente angezeigt werden müssen. Und das Ganze sollte eben auch barrierefrei gestaltet werden. Das ist dann, sag ich mal, nochmal anspruchsvoller als jetzt, sag ich mal, eine Webseite, die einfach nur Text bereitstellt.
Gibt es da deiner Meinung nach irgendwelche Kriterien, die weltfremd sind? Also was hört man ja manchmal, wenn so Sachen reguliert werden, dass dann irgendwelche Kriterien vielleicht irgendwie drin vorkommen, wo so realitätsfern sind einfach.
Nee, also solche Kriterien sind mir jetzt nicht bekannt. Also gerade wenn wir uns die Web Content Accessibility Guidelines anschauen, ist das alles sehr transparent. Mhm. Die werden öffentlich weiterentwickelt. Kann man auf GitHub, kann man das live mitverfolgen. Und da ist auch zu jedem einzelnen Kriterium ist erläutert, warum es das gibt. Das heißt, welche Einschränkungen werden damit adressiert. Und das hilft auch dann sehr, sehr viel bei der Nachvollziehbarkeit, wenn ich das als Entwickler umsetze. Dann ist es halt sehr gut auch zu verstehen, was eigentlich das Problem dahinter ist. Also nicht nur die Richtlinie an sich zu betrachten, sondern okay, warum hilft diese Richtlinie Menschen?
Mhm. Ja, das wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen, die Frage nach dem Warum. Also wir hatten es ja schon ein bisschen, dass man damit einfach Leuten die Möglichkeit gibt, sowas zu nutzen, die sonst eben halt ausgesperrt wären. Aber abgesehen von dem Goodwill, was für Nutzen hatten ein Unternehmen oder was für Nutzen haben wir denn als Gesellschaft von sowas wie so einem EU Accessibility Act? Hat es einen wirtschaftlichen Benefit irgendwo?
Also ist sowas direkt wirtschaftlich zu quantifizieren, ist immer ein bisschen schwer, weil auch eben der Vorteil so ein bisschen vielschichtig ist. Man ja. hat zum einen Barrierefreiheit so ein bisschen als Innovationstreiber, weil durch die neuen Anforderungen gibt es dann, sag ich mal, auch einen Treiber für innovative technische Lösungen für bestimmte Produkte. Das heißt, ein Produkt, das zum Beispiel voll Tastaturen nutzbar ist, finde ich als Softwareentwickler auch richtig cool, muss ich sagen, weil ich lebe auf der Tastatur, Maus ist nicht so mein Freund. Und wenn ich dann eine Webseite oder ähnliches einfach nur mit der Tastatur bedienen kann und da schnell durchkommen, dann finde ich das super. Das ist jetzt nicht, weil es eine Barriere für mich ist, aber ich finde das Produkt dadurch einfach cooler und auch innovativer. Dann haben wir so ein bisschen das Thema, dass viele Firmen auch auf Social Responsibility achten wollen und damit ihre Marke aufwerten wollen. Da ist Barrierefreiheit natürlich auch ein, sag ich mal, was Tolles, was man auch ein bisschen nach außen tragen kann. Also hey, wir differenzieren uns gegenüber unseren Konkurrenten dadurch, dass wir eben inklusiv für alle unsere Dienstleistungen anbieten. Und letztlich ist das Thema Risikominimierung noch interessant. Das heißt, wenn es dementsprechend Rechtsprechung gibt, die es ja zum Beispiel in den USA schon lange gibt und jetzt dann auch durch den European Accessibility Act in Europa, ist man je nach Produkt auch rechtlich angreifbar, was für viele Firmen leider auch nur ein Kostenpunkt ist. Und durch Barrierefreiheit kann man eben das rechtliche Risiko dann auch minimieren.
Ja, ich glaube trotzdem, vielleicht, ja, es ist nicht gut quantifizierbar, aber ich habe ja potenziell auch einen viel größeren Nutzerkreis dann einfach. Es gibt viel mehr Menschen, die mein Produkt nutzen können, weil sie eben es nutzen können. Und dann habe ich ja eine viel größere Zielgruppe und kann ja theoretisch auch viel mehr Geld verdienen.
Richtig, genau. Also man hat durch Barrierefreiheit man erreicht mehr Menschen.
Ja.
Das heißt, man hat theoretisch eine größere Reichweite, aber das ist sehr schwer messbar.
Das stimmt absolut.
Weil ein Besucher deiner Webseite, der sagt dir ja nicht, welche Einschränkungen er hat.
Ja.
Und wenn du ein Produkt verkaufst und am Ende der Kauf abgeschlossen wird, weißt du ja auch nicht, welche Einschränkungen dieser Nutzer jetzt hatte.
Ja.
Und da Barrierefreiheit oft ein Thema ist, das über lange Zeit umgesetzt wird, das wird ja nicht von einem Tag auf den anderen werden alle Barrierefreiheitsprobleme gelöst. So ist es leider nicht. Sondern das ist meistens ein längerer Prozess. Das heißt, wir haben, wenn dann einen sehr kontinuierlichen Anstieg an Nutzern oder an Sales in meinem Produkt jetzt, dann ist es sehr schwer, das rein der Barrierefreiheit zuzurechnen und somit zu quantifizieren.
Wie verändert sich so der Arbeitsalltag von so einem Frontend-Engineer wie dir beispielsweise durch solche Dinge wie Barrierefreiheit oder durch diese ganzen Anforderungen? Das ist ja sicherlich auch was in den letzten Jahren zugenommen hat. Auch so deine Wahrnehmung hat ja auch zugenommen, hast ja anfangs gesagt. Gehst du ganz anders an Projekte ran oder gehst du auch ganz anders in Gespräche mit Kunden? Wenn ich vielleicht mal unterstellen darf, dass vielleicht ein Kunde, der nicht so tief in der Technik drinsteckt, da vielleicht nicht so viel Vorwissen hat?
Ja, also für mich hat sich das schon sehr geändert, der Alltag in der Softwareentwicklung, da ich viele Features oder neue Funktionen in Produkten auch zum Beispiel mit der Tastatur teste. Funktioniert das? Weil gerade viele Hilfstechnologien basieren auf Tastatur-Inputs.
Ja.
Das heißt, wenn das Produkt mit der Tastatur nutzbar ist, ermöglicht das sehr vielen Menschen mit der Webseite zu interagieren. Und deswegen habe ich das mittlerweile bei mir so als Standardding aufgenommen, dass ich immer schaue, funktioniert das auch mit der Tastatur?
Es ist generell, also ich kenne mich nicht so aus, aber ist es generell so, dass Menschen, die jetzt irgendwelche körperlichen Einschränkungen haben, dann eher ein Problem mit einer Mausbedienung haben und mit der Tastatur dann irgendwie besser zurechtkommen?
Das weiß ich gar nicht. Da möchte ich gar keine Aussage drüber treffen, weil Einschränkungen sind so vielseitig und so individuell, dass das sehr schwer zu sagen ist. Aber was man halt sagen kann, ist, dass Hilfstechnologien, die Menschen benutzen, es oft einfacher ist, in Tastatur-Input umzuwandeln als in Maus-Input. Weil bei der Maus bewegen wir uns in einem Koordinatensystem.
Ja. Ja, verstehe.
Und mit der Tastatur bewegen wir uns, sag ich mal, wenn wir uns durch eine Webseite bewegen, machen wir das mit der Tab-Taste und da springen wir zu fokussierbaren Elementen.
Ja.
Und das ist halt einfacher umzusetzen, als eben auf einem Screen eine Position anzufahren.
Ja, es ist ja auch vielleicht so vorstellbar, dass wenn man jetzt vielleicht auch mit seinen Händen eingeschränkt ist, warum auch immer, und vielleicht auch nicht alle Finger so benutzen kann, dass man vielleicht aber dann trotzdem noch eher Tasten koordiniert drücken kann, als jetzt da so ganz präzise zu navigieren. Oder vielleicht auch, wenn man, weiß nicht, keine so ruhige Hand mehr hat und vielleicht ein bisschen zittert oder so, dann ist es mit der Maus vielleicht schwieriger, aber eine Taste kannst du vielleicht trotzdem noch drücken.
Ja, richtig. Aber es wird wahrscheinlich auch Einschränkungen geben, bei denen die Bedienung mit der Maus einfacher ist.
Sicher, ja.
Und da gilt es dann auch, oder gerade bei Touch-Interfaces gilt es natürlich dann auch, die Touch-Flächen so zu gestalten, dass sie eben auch gut treffbar sind. Sag mal mit auch wenn man nicht mehr die präziseste Hand oder so hat.
Ja, kennt man ja auch vom Smartphone, wenn da so ein Keyboard eingeblendet wird, so klein ist, dass man, also das heißt man, dass ich die Buchstaben fast nicht mehr auseinanderhalten kann. Und wenn man sich dann vorstellt, wenn man nicht mehr so ruhig ist vielleicht mit der Hand und noch schlechter sieht, dann ist es auch unmöglich, das Ding zu bedienen.
Genau, und dafür gibt es eben dann auch verschiedene Hilfstechnologien, die man verwenden kann. Zum Beispiel Sprachinput ist mittlerweile sehr verbreitet und wird auch genutzt. Und das sind eben Dinge, die man einfach, wenn man Webseiten entwickelt, im Hinterkopf behalten muss, dass man eben dieses Nutzen von Hilfstechnologien und, sag ich mal, Browser-Features erlaubt und nicht durch die, sag ich mal, eigene Softwareentwicklung verbaut.
Aber macht das deine Arbeit nicht immer schwieriger? Also so ganz naiv vorgestellt, du fängst irgendwann mal an als Frontend-Engineer und du schaffst dir so die ganze Technologie drauf, den Stack und so weiter, verstehst, wie der Browser funktioniert und dann kommen aber immer wieder noch so zusätzliche Themen, die ja nicht mehr gehen, also sowas wie das Accessibility, das ist nochmal was dazukommt. Macht das den Arbeitsalltag nicht dann immer komplexer?
Also es ist natürlich schon ein weiteres Set an Anforderungen.
Ja.
Aber es ist auch so, dass Accessibility mich oft motiviert, bessere Software zu schreiben. Dadurch, dass ich besser semantisches HTML schreibe und viel bewusster die Webseite gestalte, es fällt am Ende ein besseres Produkt raus. Und das ist, was mir als Software-Engineer auch wichtig ist, dass ich das bestmögliche Produkt baue.
Ja, das finde ich cool. Sehr cool. Ja, wenn jetzt jemand so ein Produkt bauen will oder vielleicht in der Entwicklung hat oder vielleicht auch ein existierendes Produkt hat und fit werden möchte für den EU Accessibility Act und parallel vielleicht auch einfach sein Produkt besser machen möchte und jetzt vielleicht auch durch die Berichterstattung, durch die Medien darauf aufmerksam wird, dass es doch eine gute Idee wäre, sich jetzt damit zu beschäftigen. Was sind denn so so erste Schritte vielleicht oder was sind so die Dinge, die man so tun sollte, um sich dem Thema zu nähern und um vielleicht auch einfach mal zu checken, ob man auf dem richtigen Weg ist?
Also was wir bei InnoVex oft als erstes Projekt mit unseren Kunden machen, ist so eine Art Assessment.
Ja.
Das heißt, wir schauen uns das Produkt nach der EU-Norm an. Also das ist jetzt kein vollständiger Audit, aber wir schauen uns die wichtigsten Elemente an in einem festgelegten Zeitrahmen und identifizieren schon mal die größten Probleme, was Barrierefreiheit angeht.
Also sowas machst du dann beispielsweise?
Genau, da bin ich einer von mehreren Accessibility-Experten bei uns, die sowas machen.
Ja.
Und wenn wir das haben, können wir mit unseren Kunden sehr gut identifizieren, an welchen Themen gearbeitet werden muss. Das heißt, oft ist es so, dass unsere Kunden schon eigene Softwareentwickler und Designer oder Content-Creator, sage ich mal, mitbringen. Und da identifizieren wir Personen, bei denen es vielleicht Sinn machen würde, ein Training zu veranstalten. Das heißt, gibt es Softwareentwickler, die vielleicht noch keine Erfahrung mit dem Thema Barrierefreiheit haben und dort eben ein bisschen Hilfestellung brauchen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Das ist ein großer Block. Und das andere ist eben, dass wir Stellen im Produkt identifizieren, an denen Änderungen umgesetzt werden müssen. Und aufgrund dieses Assessments können wir dann auch so ein bisschen priorisieren und unsere Unterstützung anbieten, weil Softwareentwicklung ist ja eines unserer Kerngeschäfte bei InnoVex,
ja.
Dass wir eben unseren Kunden helfen, diese Probleme auch zu beheben und dann am Ende ein barrierefreies Produkt zu entwickeln.
Ja.
Und letztendlich haben wir dann noch eine Partnerfirma, die wir nutzen für Accessibility Audits. Das heißt, die machen einen professionellen Audit nach EU-Norm, schauen sich das Produkt an und dann haben wir auch nochmal die Sicherheit, dass die Software, die wir entwickelt haben, dass die von einem Dritten nochmal geprüft wurde und als Barrierefreiheit zertifiziert wurde. Das ist was, was man machen kann.
Mhm. Ja, ich finde sowas wie so ein Audit, finde ich echt ganz, oder so ein Assessment hast du es ja genannt, finde ich schon ganz spannend, denn wenn man jetzt halt keine Erfahrung hat und dann anfangen muss, sich das anzulesen, was ja oft auch so der Schritt ist, also in meiner Zeit als Softwareentwickler, wenn es was Neues gab, mehr, was habe ich gemacht? Gelesen, mal ein YouTube-Video angeschaut und dann überlegt, ja, habe ich das verstanden? Wahrscheinlich irgendwie schon und dann gib ihm. Aber ich fand es auch immer halt total hilfreich, irgendwo ein Seminar zu machen oder ein Workshop mit irgendwelchen Leuten, die sich damit wirklich auskennen. Meine Erfahrung war immer, halber Tag Workshop mit irgendwelchen Leuten, die Ahnung haben, brachte mir immer mehr als irgendwie eine Woche lang was durchlesen. weil der Experte kann es ja auch so ein bisschen auf den Punkt bringen, kann es kondensieren und kann sagen, okay, das ist wichtig, das ist irrelevant erstmal. Und ich glaube, so als Startpunkt für ein existierendes Projekt, so ein Assessment, das ist natürlich eine ganz, ganz coole Sache. Ja, und diese Trainings, die du angesprochen hast, ist das dann auch was für Unternehmen, die vielleicht noch keine fertigen Produkte haben oder was Neues planen und ihre Leute dann schon mal so, einschwören möchten oder schon mal so enablen möchten für diese ganze Thematik?
Ja, natürlich. Also wir bieten zwei Trainings an.
Ja.
Wir haben ein Training, das ist für Softwareentwickler. Und das ist nicht nur für Firmen interessant, die, sagen wir mal, selber ein Produkt entwickeln, das ist auch für Firmen interessant, die für andere Firmen Produkte entwickeln, also Dienstleister wie wir selber.
Okay.
Das heißt, unsere Softwareentwicklungstraining ist auch intern verfügbar für unsere Softwareentwickler. Und dann haben wir noch ein Training, das speziell abzielt auf Product Owner oder Menschen im Produktmanagement, sagen wir Entscheidungsträger, die das Produkt strategisch betreuen und strategisch weiterentwickeln wollen. Weil gerade wenn wir uns in komplexeren Umfelden, wie zum Beispiel im Konzernumfeld bewegen, gibt es deutlich mehr Dinge zu beachten als, hey, wir wollen einfach nur Barrierefreiheit. Mhm. Sondern da sind oft Änderungen an Entwicklungsprozessen oder an der Organisationsstruktur notwendig, um Barrierefreiheit nachhaltig im Produkt umzusetzen.
Mhm. Ja, ich glaube gerade auch, wenn ich jetzt in einem großen Unternehmen bin und ich bin Produktmanager, ist es für mich ja auch sehr, sehr wertvoll, die Expertise zu haben. Ich muss ja vielleicht nicht der absolute Crack sein, wenn es um Accessibility oder andere Dinge geht, aber das Ganze zu verstehen, ist ja auch für meine strategischen Entscheidungen einfach super wichtig. Dann kann ich ja auch, keine Ahnung, in welche Aussagen aus dem Entwicklungsteam beispielsweise ganz anders einsortieren oder vielleicht auch mal kritisch nachfragen und sagen, hey Leute, aber passt das hier eigentlich auch mit der Accessibility? Müssen wir da vielleicht nicht noch ein bisschen mehr machen? Und das finde ich immer ganz, ganz spannend, wenn man so dieses Hintergrundwissen dann einfach hat.
Genau, und wir haben vorhin ja auch ein bisschen über diese Accessibility Assessments und Audits gesprochen.
Ja.
Das ist immer so, da fällt ja am Ende, sag ich mal, eine meistens sehr lange Liste an Issues raus.
Ja.
Und aus dieser langen Liste, sag ich mal, auch was zu kreieren, an dem man weiterarbeiten kann. Das heißt, irgendwelche Issues für Jira oder irgendwelche Tickets oder einen Plan zu machen. Ne? Wie kommen wir jetzt von dieser langen Liste an Issues, wie kommen wir von dahin zu irgendwas, womit wir arbeiten können, mhm, und das, um das Produkt am Ende auch barrierefrei gestalten zu können.
Ja.
Da ist oft der Punkt, wo dann Hilfestellung notwendig ist, weil man, wenn man sehr wenig Ahnung oder Begegnung mit dem Thema Barrierefreiheit bisher hatte, kann das sehr überwältigend sein, vor so einer langen Liste zu stehen.
Ja, absolut nachvollziehbar. Also wenn es halt nicht dein täglich Brot ist, du da die Expertise nicht hast, dann weißt du ja auch nicht, wo fange ich jetzt an? Das fängt ja auch schon bei Dingen an, wie priorisiere ich es? Gibt es da jetzt Dinge, die halt sehr wichtig sind, und gibt es Dinge, die vielleicht auch nur so nice to have sind, oder gibt es Dinge, die ich vielleicht im Nachgang noch kurz hinmachen kann, die es nicht so einen großen Impact haben? Und da finde ich es immer gut, wenn man mit Leuten irgendwie halt im Dialog sein kann, die halt die Ahnung mitbringen. Und vor allem finde ich persönlich es immer sehr, sehr gut, wenn diese Leute praktische Erfahrungen haben und sich nicht nur angelesen haben. Also man kennt das ja auch manchmal so aus dem Consulting-Bereich, dass der Consultant sich das, also habe ich alles schon erlebt, dass der Consultant sich das halt angelesen hat und dann sehr selbstbewusst mit diesem angelesenen theoretischen Wissen auftritt. Und da ist der Benefit meistens überschaubar. Und jetzt finde ich es halt cool. Ich meine, du machst das seit wie vielen Jahren, beschäftigst dich damit? Seit, was hast du vorhin gesagt?
Eigentlich seit ich bei InnoVex bin, seit 5 Jahren. Also direkt in meinem ersten Projekt war das Produkt für den US-Markt und musste deswegen barrierefreier sein.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, seit 5 Jahren jetzt bin ich in Projekten unterwegs, die mit Barrierefreiheit in der einen oder anderen Form zu tun haben, ja.
Ja, und so, also sowas finde ich immer gut, auch wenn ich selbst irgendwelche Weiterbildungen schon gemacht habe. Ich achte auch immer sehr stark drauf, dass ich eine Weiterbildung bei Leuten mache, die auch praktische Erfahrungen haben. Also es gibt genügend auch Trainer, die machen nur theoretische Sachen. Da denke ich mir, ich kann so gut lesen halt. Ich bin auch Speedreader, ich kann auch super schnell lesen. Da brauche ich niemanden dafür, der es mir vorliest.
Ja, aber gerade beim Thema Priorisierung, das du vorhin angesprochen hast, ist natürlich sehr wichtig, nicht nur die, also da kommen so ein bisschen beide Welten zusammen, weil man braucht zum einen den Blick auf das eigene Produkt,
mhm,
weil niemand kennt das eigene Produkt so gut selbst wie, sag ich mal, die Entwickler oder der Product Owner des Produkts.
Ja.
Und aber auch das kombiniert mit dem Expertenwissen eines Accessibility-Experten, weil es ja nicht nur darum geht, ne, identifizieren wir jetzt die Use Cases, bei denen die meisten Nutzer durchlaufen, weil das kann eine Art der Priorisierung sein. Aber welche Accessibility-Probleme sind auch, sag ich mal, schnell umzusetzen oder wie schwerwiegend ist ein Problem? Man kann die Issues auch so ein bisschen einordnen nach der Auswirkung auf die Nutzer. Ne? Ist das jetzt was es umständlich macht für Nutzer, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, oder macht es die komplett unmöglich?
Ja, und da brauchst du halt wirklich jemanden, der sich mit auskennt. Ich meine, das ist ja bei vielen solchen Querschnittsgeschichten so. Ist ja auch so das große Thema Security zum Beispiel, was sich auch so durch deine Anwendung durchzieht. Du machst vielleicht da auch so ein Assessment von deiner Anwendung und dann sind da 1, 2, 3 Security Engineers, die sich's anschauen und dir dann eine riesen Liste aufschreiben und sagen, hey, guck mal, diese 25 Punkte haben wir gefunden. Ja, jetzt guckst du das an, hast da vielleicht nicht so die Ahnung und denkst, okay, 25 ist eine große Zahl. Ist das jetzt schlimm oder ist es nicht schlimm? I don't know. Ey, wie priorisiere ich's? Das sieht schlimm aus. Ist es vielleicht aber nicht. Und das ist halt immer bei diesen Spezialthemen, die du halt sonst nicht so auf dem Schirm vielleicht hast oder im Daily Business noch nicht hast. Also sollte sich wahrscheinlich ändern, aber ist wahrscheinlich Stand heute noch nicht so.
Genau, ja, ich hatte mal ein Produkt, da haben wir so ein professionelles Audit machen lassen.
Ja.
Und haben am Ende ein PDF mit 50 Seiten zurückbekommen an Issues. Und das ist natürlich, sag ich mal, dann erstmal ein Berg an Informationen, vor dem man da steht, und sich da strukturiert durchzuarbeiten und daraus Jira-Tickets zu generieren, um anfangen zu können, diese Probleme zu beheben, ist schon eine Aufgabe. Da braucht man eine gewisse Expertise. Und ja, die muss von irgendwo kommen.
Das kannst du doch nicht bewältigen, wenn du da keine Ahnung hast. Also wenn du Product Owner bist und kriegst 50 Seiten PDF und du hast so aber noch nie was in dem Bereich gemacht, das ist sehr unmöglich. Also kannst du würfeln.
Also du kannst schon natürlich, wenn du als Product Owner irgendwie 30 Stunden pro Woche über hast, in denen du nichts zu tun hast.
Okay, dann kannst du
das draufschaffen. Dann kannst du das machen, aber den noch nie so einen Product Owner kennengelernt.
Ist auch zu teuer, finde ich. Also wenn du das selber draufschaffen musst als Product Owner, es kostet auch unglaublich viel Zeit und dadurch auch viel, viel Geld einfach. Sag mal, Jonas, Wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft blicken, klar, jetzt im Sommer, im Juni gibt's das Inkrafttreten vom EU Accessibility Act. Aber wenn du noch ein bisschen vielleicht in deine Accessibility Kristallkugel schaust, und ich hoffe, die ist barrierefrei, siehst du da noch große Accessibility Themen in der Zukunft vielleicht so, weiß nicht, für die nächsten 2-3 Jahre? Gibt's da noch große Dinge, wo gerade viel Bewegung drin ist?
Es ist ja erstmal so, dass der European Accessibility Act, der bleibt ja bestehen. Der gilt ja nicht nur an dem einen Tag und na, da muss was gemacht werden, dann ist alles gut, sondern das gilt ja weiterhin für alle neue Software, die auf den Markt kommt.
Yeah.
Das heißt, das Thema wird uns so schnell nicht wieder verlassen. Und dann ist es ja auch so, dass die zugrunde liegenden Normen, also die EU-Normen und die darunterliegenden Web Content Accessibility Guidelines, die werden ja auch weiterentwickelt. Und da bei den Web Content Accessibility Guidelines, da nähert sich am Horizont auch schon ganz langsam Version 3, ja, die nochmal viele neue Sachen mitbringt, gerade weil ja auch die Dinge, die wir in unserem Alltag benutzen, sich ändern. Zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren, das Smartphone hat immer eine größere Rolle eingenommen.
Mhm.
Deswegen kann das durchaus sein, dass dann mit neuen Normen auch zum Beispiel so Smartphones mehr berücksichtigt werden. Oder eben die Sachen, die Smartphones mitbringen, ne? Wir haben Touch-Interfaces. Genau, vielleicht gibt es ja dann mal eine neue Technologie, die sich in unser Leben einschleicht. Was kommt nach Smartphones? Wer weiß es? Keine Ahnung.
VR-Brillen.
Ja, und auch da wird das Thema Barrierefreiheit sich vielleicht irgendwann dann etablieren, wenn das genug genutzt wird.
Mhm. Ja, cool wäre es natürlich, wenn man vielleicht irgendwann mal an dem Punkt ist, wo das so ein ganz normales Thema ist, dass man immer mitdenkt, wo auch keiner mehr überrascht ist, dass es sowas gibt oder so.
Das wäre eine schöne Welt, ja.
Jonas, Hoffnung ist doch der Treibstoff, der uns an der Stange hält, oder?
Ja.
Jonas, vielen Dank für das Gespräch. Also ich habe mal wieder viel, viel gelernt und bin gespannt, was in den nächsten Wochen und Monaten noch in der Berichterstattung so passiert. Vor allem bin ich gespannt, ob dann so ab Anfang Juni die große Accessibility-Panik im Internet losbricht, weil man auf einmal erkennt, dass jetzt hier was passiert.
Vielen Dank, Wolfgang.
Das war das Gespräch mit Jonas. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast@innovex.de. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.